Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. So geht Klarheit in Worten. Heute bei mir Marion Haupt. Sie ist Unternehmerin, sie ist Autorin, sie ist Speakerin, sie ist Kommunikationsexpertin und sie agiert zusammen mit Therapeuten, mit Praxisinhabern, um hier in der Kommunikation klarer zu werden. Und kleiner Exkurs für den Fall, dass du dich jetzt fragst, ist das nicht die Frau, die mit dem Typen, der da labert, Schall und Rauch macht? Ja, exakt, das ist die Frau. Heute sprechen wir über was anderes. Marion, schön, dass du heute wieder da bist. Ich starte direkt rein mit der ersten Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, einen Scheiß muss ich. Andere Leute sagen, die sich gepflegter ausdrücken, ich muss gar nichts. Stimmt das?
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Ja, das ist die große Frage. Und vor allem ist ja die Frage, ob das müssen, ob es das immer braucht. Das haben sich ja ganz viele Menschen einfach angewöhnt. Und ich war auch so ein Mensch, der in fast jedem Satz so ein Müssen drin hatte. Und als ich mir das mal bewusst gemacht habe, dann war es erstmal so, okay, und wie kann ich es denn auch anders sagen? Also ich war überhaupt total überfordert damit, eine Variante zu finden, wie es denn ohne Müssen geht, weil das so in meinem Sprachmuster drin war. Und auf deine Frage zu antworten, nee, wir müssen tatsächlich nur ganz wenig.
Wenn Sprache eine Farbe wäre, welche Farbe wäre Sprache?
Die Fragen kann ich überhaupt nicht leiden. Eine Farbe. Boah, es wäre auf jeden Fall eine Farbe, die überall da ist. Also omnipräsent und sich auf alles auswirkt. Also wahrscheinlich eher keine Farbe, sondern vielleicht so ein Weiß oder durchsichtig oder keine Ahnung. Also sowas wäre es.
Okay. Wenn ich als Patient bei einem Therapeuten sitze und sage, er sagt mir was und ich sage, na, okay. Was ist das? Ist das eine gute, also ist das eine gute Antwort? Also ich weiß, deswegen, ich habe ein bisschen geforscht. Was kann ein Therapeut erkennen, wenn jemand sagt, ja, okay? Oder im Alltag übertragen, was bedeutet, ja, okay? Im Regelfall.
Das heißt, da passiert gar nichts. Man wird nichts machen. Es ist nicht einfach.
Auf die Therapierichtung. Also wenn ich einen Therapiehinweis gebe oder sowas, okay ist, vergiss es einfach.
Ja.
Wie kann man als Therapeut das ändern? Was kann man machen? Was ist besser? Woran liegt es vielleicht in der Kommunikation?
In der Kommunikation an ganz vielen kleinen Stellschrauben und Wörtern. Manchmal geht es schon darum, wie sage ich denn, dass der Patient zu Hause üben soll? Und da finden sich oft so Formulierungen wie, ja, was du zu Hause machen kannst, das ist das. Kann ich machen.
Das liegt am Konjunktiv? Ja. An der Weichheit oder woran liegt's?
Das liegt an der Option über das Können. Weil sobald da das Können drin ist, ist das optional. Das heißt, das kannst du machen. Heißt aber nicht, du sollst das machen oder mach das, damit deine Beschwerden besser werden.
Ich lerne also, wenn ich meinem Patienten sagen möchte, er soll sich bitte jeden Tag 10.000 Schritte, dann sage ich nicht, du kannst 10.000 Schritte gehen, das wäre ganz gut oder weniger oder vielleicht auch nicht, sondern geh 10.000 Schritte, wenn du deine Beschwerden loswerden möchtest. Oder ist das wenn auch keine gute Idee sprachlich?
Den Hintergrund brauche ich schon. Also wichtig ist, dass die Patienten auch wissen, warum sollen sie was tun. Es ist nur sinnvoller aus der sprachlichen Sicht, wenn ich vorher erkläre, warum. Und dann, wenn ich das erklärt, sage ich, und jetzt schau, dass du jeden Tag 10.000 Schritte schaffst.
Was wäre das nervigste Kleidungsstück, mit dem ich dich zwingen könnte, wenn ich dich zwingen könnte, eine Woche draußen rumzulaufen, wo du sagst, oh mein Gott, bitte nicht?
wahrscheinlich eine Hose ohne Taschen oder so ein Jumpsuit, wo man aus allem rausschlüpfen muss, nur wenn man mal aufs Klo will.
Okay, ich verstehe. Okay. Suchtest du aktuell eine Serie? Wenn ja, welche?
Suits schauen wir aktuell. Das ist so eine Anwaltsserie. Schon ziemlich alt, glaube ich.
Okay. Was, gute Serie. Was ist ein Kompliment, was du viel lieber hören, viel lieber häufig hören würdest, was du viel häufiger hören möchtest?
Boah. Ein Kompliment. Das, was ihnen weitergeholfen hat aus meinem, das, was ich so, vielleicht auch ein Post oder so. So mal nicht nur denken, boah, das hat mir gut gefallen, sondern auch mal schreiben oder irgendwo mitteilen. Weil ich höre ganz oft dann so im Nachgang irgendwie, ach übrigens, ich finde deine Posts immer total cool. Denke ich mir, schreib's doch mal. Ist ja schön, wenn ich das mal erfahre, dass es Leuten echt gefällt und was bringt.
Gibt es eine Möglichkeit, sich selber davor zu schützen, Sprache manipulativ, also negativ einzusetzen? Was kann ich machen? Woran merkt man, dass Sprache manipulativ ist?
Meistens manipuliere ich mich selber ja mit Sprache und zwar in eine Richtung, wo ich überhaupt nicht hin will, weil es mir überhaupt nicht bewusst ist, weil ich Muster übernommen habe von meinen Eltern oder von irgendwelchen Menschen, mit denen ich zusammen war oder weil mir früher gelernt wurde, dass das höflich sei, wenn ich so spreche. Und damit manipuliere ich mich selber und das ganz oft nicht in die Richtung, wo ich hin will. Oder sowas wie, ah, ich bin halt so ein Tollpatsch. Ey, da habe ich mich ja wieder angestellt, ne? Ich bin halt einfach so. Mir passieren immer alle möglichen Dinge, ne? Und das ist alles ja manipulativ, wo ich mich in der Identität festschreibe, die ich gar nicht haben will. Also will ich denn der Tollpatsch sein? Oder wäre es nicht viel cooler, wenn ich ein Glückspilz wäre?
Du sagst, Moment, ich möchte es zitieren. Ich erschaffe durch meine Sprache. Ist das korrekt? Durch mein Wort. Ah, ja, durch mein Wort. Siehst du, jetzt habe ich's, ja. Was bedeutet das? Ist das hier, ich habe es ans Universum gesendet und dann kommt das jetzt?
Nein, so nicht.
Nein, so nicht.
Das ist Abracadabra wörtlich übersetzt. Abracadabra kommt aus dem Aramäischen und heißt, ich werde erschaffen, während ich spreche. Und das tue ich, weil mit den Wörtern, die ich nutze, erschaffe ich mir meine Realität. Also wenn ich was bezeichne als, oh, das ist aber schwierig, was denkst du, wie wird meine Perspektive drauf sein? Ich werde alles finden, was schwierig ist an der Sache. Wenn ich sage, ist eine Herausforderung, werde ich lösen, werde ich ganz anders rangehen an diese Sache. Das heißt, ich kreiere mir mit den Wörtern, die ich verwende, meine ganz eigene Realität. Und durch diese Brille schaue ich dann auf die Situation, auf mein Leben, auf den Alltag. Und genau diesen Filter, den ich durch meine Worte über den Alltag lege, durch den bekomme ich den Alltag wiedergespiegelt.
Ist deine Wahrheit über Geld?
meine Wahrheit über Geld. Geld ist ein Tauschmittel.
Tauschmittel. Wenn du natürlich außer deinem Lebensgefährten dir aussuchen könntest, mit wem du mal einen Abend verbringen möchtest, wer wäre dir unterwegs? Was, mit wem würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
Mit wem würde ich gerne mal einen Abend verbringen? Ach, vielleicht tatsächlich. Und einfach nur, um rauszufinden, ob der wirklich so ist mit Trump. Rein Interesse halber.
Okay.
Also,
ja.
Eine Zeit nicht anders, aber mal um zu gucken, wie kann ein Mensch ticken, von dem ich solche Dinge höre? Und was macht das mit mir?
Ich kann das total verstehen. Was wäre die erste Frage, die du ihm stellen würdest? Welche Frage würdest du Trump als erstes stellen? Oder die ersten beiden oder sowas, so ein Zusammenhang?
Oh, keine Ahnung. Vielleicht, wie ist es, Donald Trump zu sein?
Wie hat sich dein Gefühl, dein Sprachverständnis in den letzten 10 Jahren geändert?
Wow.
Hat sich das geändert?
Ja.
Aber die Antwort, ja.
Massiv. Und ich entdecke immer wieder Neuigkeiten und Neues, wo ich mir dachte, ah, das ist ja interessant. Früher habe ich einfach so gesprochen. Jetzt mittlerweile merke ich oft schon beim Sprechen, was ich da gerade so loslasse und denke mir manchmal, oh Mann, Marion, das kannst du besser. Also ich bin viel bewusster geworden, was ich sage und auch wie ich sage. Und ich lasse mir an vielen Stellen viel mehr Zeit und gönne mir Pausen.
Wenn du jetzt übrigens, wenn du zuhörst oder zuguckst, dir denkst, nee, was sind das für dumme Fragen? Du weißt es in die Kommentare mit den richtigen und besseren Fragen. Und da findest du übrigens auch, also über den Kommentaren in den Shownotes, die Information zu Marion und zu dem, was du da wissen möchtest oder wissen kannst. Und da wirst du unter anderem das Lingua Aeterna finden. Ich habe eine Frage dazu. Bevor ich die aber stelle, nimm uns mal kurz mit. Was ist das?
Das ist das Konzept, das ich gelernt habe und mit dem ich arbeite, das auf der Sprache an sich basiert. Das heißt, wir schauen auf Wörter an sich, wir schauen auf Grammatik, so rum. Also zum Beispiel sowas wie Zeiten, auf wie ist der Satzbau, Konjunktionen, das ist sowas wie weil, oder auch auf Passiv-Aktiv-Formulierungen. All diese Dinge, die wirken sich aus auf Sprache. Also die, nicht nur auf Sprache, sondern auf Kommunikation, auf das Miteinander. Und das ist ein Riesenschatz, über den wir alle verfügen. Also jeder spricht, nur wir haben es nicht gelernt, was es macht, wenn ich so oder so spreche.
Okay. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man bei dir in die FAQs schaut, da gibt es zum Beispiel die Frage, ich kommuniziere im Regelfall in Englisch oder in Französisch. Kannst du mir mit dem Lingua Aeterna auch helfen? Deine Antwort ist nein. Die Anschlussfrage daran ist, was ist an der deutschen Sprache besonders? Was passiert hier? Und hier hast du mehr Zeit. Das ist sozusagen deine Joker-Frage. Du kannst ein bisschen ausholen. Das heißt, du hast anderthalb Fragen, weil ja manchmal dauert es halt länger.
Jede Sprache hat ja so ihre Sprachmuster. Es gibt ja sogar Experten, die sagen, auch die Identität dahinter ist so ein bisschen anders. Also es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die sagen, die sprechen mehrere Sprachen, auch bedingt durch Elternteile oder sowas. Und die sagen, wenn ich Spanisch spreche, dann bin ich auch anders, als wenn ich Englisch spreche. Weil mit diesem Land und dieser Sprache einfach so eine andere Denkweise auch verbunden ist, andere Verhaltensweisen und so weiter. Und die lassen sich eben nicht eins zu eins einfach übertragen. Und das geht zum Beispiel eben los mit den Zeiten. Die sind im Deutschen eben so, im Englischen ein bisschen anders. Und da hat auch die Zeit wieder einen anderen grammatikalischen Hintergrund. Das, wie gesagt, das ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich und von dem her schwer zu übertragen.
Gibt es einen Duft, der dich an die Kindheit erinnert, wo du direkt wieder 15, keine Ahnung wie alt bist?
Wahrscheinlich so dieser Duft der Massagepraxis, so ein bisschen Zitronenöl, Orangenalkohol, Abreibung. Früher war in unserem Haus eine Massagepraxis. Das heißt, es ist der Duft meiner Kindheit, da bin ich aufgewachsen, mehr oder weniger.
Gibt es eine vielleicht unbequeme Tatsache, Wahrheit über Therapeuten, die kaum einer in der Branche sagt, die aber mal gesagt werden müsste, weil du das jetzt tust?
Ich finde, manchmal sind sie ein bisschen schwerfällig, mögen nicht so gerne Veränderungen. Da gibt's auch solche und solche, aber an sich finde ich es in der Branche, da könnte sich mehr bewegen, als es tut. Das liegt sicher auch an den Rahmenbedingungen, aber gleichzeitig sind die Bedingungen ja auch nur das, was außen ist. Wenn ich anfange, an mir was zu ändern, kann ich auch innerhalb von bestimmten Grenzen noch ganz andere Dinge tun. Da vermisse ich manchmal so ein bisschen die Kreativität oder die Freude oder das Sehen, dass wenn ich was ändere, dass sich dann ganz viel ändert. Und es ist eher so dieses, oh, wir können ja nicht, wir dürfen ja nicht, wir sind ja so arm, weil und.
Kannst du dich an das erste Mal erinnern, als du, wenn es das gab, als du in den Spiegel geguckt hast und gesagt hast, Mama, was machst du denn da?
Spiegel war es nicht, wenn, dann war es ein Foto eher. Und das war schon, da war ich noch ziemlich jung. Da hatte ich so einen ganz ähnlichen Haarschnitt wie meine Mutter und wir sehen uns tatsächlich auch vom Gesicht her sehr ähnlich. Ja.
Das ist für dich unternehmerisch ein Vorbild?
Ja. Willst du auch wissen, wer?
Also ich nicht, aber ich würde sagen, die Leute schalten jetzt ab, wenn ich nicht frage, wer.
Es gibt bei uns in der Branche einen Anbieter, Buchner, die machen Software, die machen aber auch Webinare, die machen alles Mögliche für das Gesundheitswesen. Die sind, wie ich finde, so Problemlöser. Also die gehen weit über das hinaus, was sie normalerweise machen müssten, sind sehr proaktiv und machen echt richtig guten Job für alle Menschen im Gesundheitswesen. Ja.
Richtung Metaebene. Ist es insgesamt eine gute Idee, nur geschlossene Fragen zu stellen?
Das kommt drauf an. Manchmal führen sie schneller zum Ziel.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich irgendwas kostet oder eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sogeetshow interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Danke dir.
Also,
hat es im Coaching einen erzieherischen Erfolgsansatz, wenn ich, wenn du mich fragst, kannst du mir sagen, wie spät ist es? Und ich sage ja. Was passiert da? Also, Was passiert auch auf der Sprachebene?
Auf der Sprachebene vermischst du eine Frage mit einer Aufforderung. Denn eigentlich willst du ja wissen, wie spät es ist. Das heißt, du könntest auch sagen, bitte sag mir, wie spät es ist. Dann würdest du genauso ans Ziel kommen. Aber wir haben so in unserer Gesellschaft irgendwie gelernt, dass wir da eine Frage stellen, weil das irgendwie dann höflicher ist, wenn wir fragen. Also, warum auch immer. Aber Frage und gerade eine geschlossene Frage, kannst du mir sagen, wie spät es ist, reicht vollkommen aus, eine Antwort ja oder nein. Damit ist die Frage beantwortet.
Political Correctness fällt mir dazu ein. Ist das notwendig? Ist das sprachlich eine gute Idee oder führt das, ja, zu was führt das?
Wahrscheinlich zu viel Schwammigkeit, Offenheit und Unklarheit. Weil wenn ich so spreche, dass mich niemand angreifen kann. Also, dass ich von allen Seiten her sozusagen glatt bin und da alles an mir abprallt und mir keiner was anhaben kann, habe ich wahrscheinlich auch keine klare Position. Weil sonst wäre ich ja angreifbar, weil dann jemand sagt, aber genau, du hast doch gesagt das.
Und die Frage ist mir angefallen wegen dem Höflichsein und dennoch kann man eine klare Position mit Höflichkeit ziehen.
Ja.
Ne? Ja. Okay. Das letzte Buch. Woran erkennst du auf der Bühne, dass das Publikum wirklich bei dir ist?
An dem Blickkontakt, also an der Aufmerksamkeit. Ich merke es auch daran, wie still es gerade ist. Also einfach, wie ist so die Stimmung im Publikum? Wie ist die Atmosphäre? Sind die bei mir oder machen die gerade was anderes, weil es ihnen langweilig ist? Also das ist schon spürbar.
Ja. Gibt es jemanden, mit dem du einen Tag oder vielleicht eine Stunde tauschen würdest für ein Event, für irgendwas, was dieser Mensch hat, tut oder erlebt?
Ja, mit einem Zirkusdirektor. Das fände ich ja mal cool.
Dürfen Unternehmer politisch sein?
Ich glaube, es ist schwierig, das nicht zu sein.
Wie gehst du mit Angst vorm Scheitern um? Auf der Bühne, als Unternehmerin, wie auch immer.
Das Gute ist, dass ich mittlerweile schon so oft gescheitert bin und mir schon so viele Dinge passiert sind und ich die alle überlebt habe, dass ich da mittlerweile echt schon relativ entspannt bin. Also das Das hilft einfach. Jede Panne, die passiert, denke mir, okay, und auch das, hat keiner Tomaten geworfen, sind alle trotzdem sitzen geblieben, keiner hat Buh gerufen. Und es geht halt genau dann weiter, wenn ich wieder die Führung übernehme. Und je ruhiger ich in dem Moment bleibe, indem mir irgendeine Panne passiert, und je souveräner und auch humorvoller ich damit umgehe und sage, ups, das war jetzt anders als geplant, das ist echt easy dann. Tatsächlich, jeder Fehler hilft.
Ist eine Begegnung aus den letzten 12 Monaten, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, welche? Oder welche Begegnung aus den letzten 12 Monaten ist dir nachhaltig in Erinnerung geblieben?
Oh, weißt du, wie viele Menschen ich in den letzten 12 Monaten begegnet bin? Boah, das ist echt schwer. Ich glaube, das sind einfach zu viele. Da war es keine, die so herausragend, absolut überragend ist, in der Fülle an Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Nee, kann ich jetzt gerade. Da müsste ich in meinen Kalender gucken, alle Gespräche mir nochmal anschauen, und dann habe ich wahrscheinlich 50 in der Auswahl und müsste mich entscheiden. Naja, das ist.
Was kann dein Partner zuverlässig tun, um dich auf jeden Fall auf 180 zu kriegen?
Das ist schwer. Ich glaube, das hat er noch nie geschafft. Aber doch. Wenn ich hungrig bin und ich bekomme nicht zeitnah was zu essen.
Iva, das hier mit Snickers, war das Snickers?
Ja, das ist dann.
Oder
schon.
Mars, keine Ahnung, ist ja egal.
Ja.
Okay.
Ich kommuniziere das dann normalerweise und sage, also wenn es jetzt nicht bald irgendwie hier was zu essen gibt, dann wird das nicht schön, und dann weiß er, was Sache ist.
Hörst du Musik wegen der Musik oder wegen der Lyrics?
Wegen der Musik.
Was hältst du für den großen Irrtum, für den größten Mythos im Unternehmertum? Was ist da der größte Bullshit, den man über Unternehmer sagt, der so über Unternehmertum erzählt wird?
Ich glaube, dass etliche Menschen sich schon als Unternehmer sind, aber nicht wissen, dass sie eigentlich selbstständig noch sind. Also diesen Unterschied auch, den es gibt zwischen Selbstständigen und Unternehmern.
Würdest du sagen, ist es eine gute Idee, ein freiwilliges soziales Jahr zu streichen und daraus ein pflichtsoziales Jahr zu machen für junge Menschen?
Vielleicht. Also vielleicht ist es so wie früher der Zivildienst, der manche Menschen mit was in Kontakt bringt, was sie von sich aus nie gewählt hätten. Ich glaube, da hat der Zivildienst damals schon gerade der Pflegebranche einiges an Menschen beschert, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, dort aktiv zu werden. Ansonsten halte ich von so Zwangsgeschichten, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Weil jemand irgendwo hin zu verfrachten und dort so eine Zeit abbüßen zu lassen, wo er nicht sein will, das kann auch echt in die Hose gehen, glaube ich.
Apropos die Hose gehen. Was ist die zuverlässigste Methode, um den Beginn einer Rede so richtig zu vermasseln?
Boah, ich weiß gar nicht, ob es da eine zuverlässigste Methode gibt. Ich glaube, das Publikum zu langweilen von Anfang an. Also vielleicht nur von irgendwas zu reden, was das Publikum so überhaupt nicht interessiert. Das könnte wahrscheinlich ziemlich schnell dazu führen, dass die abschalten und sagen, naja, warum sitze ich eigentlich hier?
Was ist das größte Missverständnis zwischen Therapeuten und Patienten? Außer dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, mit dem, du kannst Folgendes machen.
Das größte Missverständnis, und das ist auch eins, was ich auch oft in meinem Kopf hatte, als ich noch therapiert habe, dass ich dachte, die Patienten wissen ja eh schon alles in Bezug auf Anatomie, Körper, wie das so mit Training ist, alles Mögliche, was so aus meinem Bereich kommt, und habe ihnen das vorenthalten. Und habe gedacht, weil die das ja eh schon wissen, brauche ich ihnen das nicht erklären. Das ist anders. Viele wissen ganz nur banale Dinge von unserem Körper. Und wenn ich ihnen erklären kann, wie das funktioniert, dann verstehen sie auch, warum es wichtig ist, dass sie sich bewegen.
Wo ist der Unterschied zwischen Therapie und Coaching?
Da ist gar nicht so viel Unterschied, wie ich finde, weil es in der Therapie auch ganz viel drauf ankommt, den Menschen dahin zu bringen, dass er sich selber helfen kann. Also, dass er einfach versteht, warum es wichtig ist, dass er sich bewegt, dass er die Übungen macht, dass er bestimmte Verhaltensweisen ändert. Das heißt, da ist normalerweise auch ganz viel Mindset-Arbeit dabei. Dann werde ich viel Erfolg haben als Therapeut. Ja.
Wenn es ab jetzt 10.55 Uhr für eine Woche keine Männer geben würde, was würde sich in deinem Leben ändern? Was gibst du da zu lachen? Du denkst nämlich noch, was ist denn das für eine bescheuerte Frage?
Es wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber ansonsten würde sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern. Also wäre schon blöd, weil bei uns dann in der Praxis plötzlich Therapeuten und Patienten fehlen, wenn es keine Männer mehr gibt. Aber vielleicht gleicht sich's dann aus. Das weiß ich nicht. Das müsste ich errechnen.
Welches eine Fach sollte in der Schule aber mal ganz, ganz schnell eingeführt werden?
Da gibt's so etliche. Also ein wichtiges Fach wäre natürlich mal neben Deutsch eben auch zu erklären, wie bestimmte Wörter wirken, was die auslösen. Da mal einfach tiefer zu gehen. Fach Finanzen wäre immens wichtig. Wie kann ich mit Geld umgehen? Was ist das überhaupt? Wie mache ich das sinnvoll? Oder auch sowas wie, wie kann ich ein gutes Leben führen? Also glaub nicht alles, was du denkst, sowas in die Richtung. Wie funktioniert das Gehirn? Was gaukelt es dir so manchmal vor, was tatsächlich nur in deinem Kopf stattfindet und nicht da draußen in der Realität, wo du aber denkst, es ist die Realität.
Marion, du bist Mama. Was ist eine richtig gute Möglichkeit, für deine Tochter so richtig peinlich zu sein?
Dass sie für mich peinlich ist? Oder?
Nein, dass sie sagt, Mama, du bist so peinlich. Oder passiert das nicht? Kann ja auch sein.
Wenn ich mich in Gespräche manchmal involviert sie mich freiwillig und sagt, ich muss jetzt Hallo Anna sagen. Und dann sage ich Hallo Anna. Aber richtig peinlich, boah. Ich glaube, wenn ich sie lobe vor anderen, ich glaube, das ist ihr peinlich.
Gibt es einen Glaubenssatz, mit dem du selber noch kämpfst? Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat?
Ach, bestimmt viele. Die kommen ab und zu mal wieder hoch.
Gibt es eine Routine am Tag, morgens, abends, irgendwann, die eigentlich fast jeden Tag bei dir am Start ist?
Ja, unter der Woche. Ich habe mittlerweile Wochenende frei von meiner Routine. Und das ist auch gut so. Aber unter der Woche, wenn ich arbeite, dann ist früh Aufstehen Routine und danach gehe ich eine Runde laufen. Und danach, nach dem Duschen, gönne ich mir noch 25 Minuten Meditation und dann starte ich in den Tag. Und das ist
was richtig. Was bedeutet früh aufstehen bei dir?
Um 6:10 stehe ich auf.
Okay. Was war der dümmste Luxus, den du dir je geleistet hast, von dem du sagst, also es war so überflüssig?
Habe ich natürlich jetzt zu schätzen gelernt, ne? Also das sind eher so Dinge im Auto wie so ein Tempomat oder solche Schnickschnack-Dinge, wo ich früher mal gesagt habe, das braucht kein Mensch oder eine Sitzheizung, aber es ist schon schön, wenn es da ist.
Sitzheizung, Grundausstattung, also anders kann ich mir das Leben gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Wenn dir jetzt alles in die Ohren fliegen würde, auf welche Eigenschaft kannst du dich verlassen, um alles wieder aufzubauen?
Ich kann mich verlassen auf mein Durchhaltevermögen. Auf jeden Fall, dass ich dranbleibe.
Was würdest du der 20-jährigen Marion Haupt gerne sagen?
Dass sie viel mehr Mut haben soll und an sich glauben.
Was bedeutet Mut für dich?
Mut bedeutet nicht immer darauf zu hören, was die anderen sagen, sondern auf sich selber und auch Dinge zu tun, die mir vielleicht so ein bisschen Angst machen. Und die aber einfach zu machen. Und dann zu merken, Boah, geht.
Gibt es ein sprachliches Muster, mit dem Therapeuten Vertrauen ausstrahlen gegenüber Patienten, aber auch Vertrauen auf der anderen Seite auch zerstören können? Kannst du da was raten?
Nicht das Gleiche. Also Vertrauen aufbauen, das beginnt schon, wie stelle ich mich vor? Verwende ich vollständige Sätze? Sage ich, ich bin Marion Haupt, ich bin Ihre Physiotherapeutin. Dann habe ich schon eine ganz andere Basis, wie wenn ich sage, ich bin Marion, ich bin Ihre Physiotherapeutin und also wenn ich da schon anfange, dann das wird schon schwierig.
Wenn deine, was sind es, Klienten, Kunden, ist das wichtig für dich, wie die Bezeichnung der Menschen sind, die deine Rechnung bekommen?
Für mich nicht, aber es gibt schon so diese üblichen Bezeichnungen. Also wenn ich jetzt eben mit Praxisinhabern oder Therapeuten zu tun habe, dann sind es üblicherweise die Patienten. Wenn ich Klienten sagen würde, wäre das ganz komisch. Oder Mandanten, wie jetzt aus der Steuerbranche, ne? Dann würden die so gucken, hä, was meint sie denn? Wir haben keine Mandanten, weil das irritiert.
Verstehe. Warum habe ich das eigentlich gefragt? Ach ja, richtig. Ich wollte nämlich fragen, wenn du in die Zusammenarbeit gehst mit deinen Klienten dann, Mandanten, wo guckst du zuerst hin? Auf was achtest du als allererstes? Was passiert deinen Kunden? Ja, wo ist die Lupe drauf?
Die Lupe ist normal erstmal da drauf, wo es gerade klemmt. Das heißt also, weswegen kommt denn jemand zu mir? Wo ist gerade das oder sagt, da will ich gerne Hilfe haben? Und dann schaue ich auf eine konkrete Situation und sage, wie sagst du es denn üblicherweise? Also wie gehst du vor, wenn du jetzt dieses Gespräch führst? Oder wie hast du das Gespräch geführt? Wie bist du da reingegangen? Und dann höre ich eben genau hin und merke dann schon oft an der einen oder anderen Stelle, das könnte vielleicht der Grund gewesen sein, dass es so anders gelaufen ist, als du dachtest. Und schau mal bei künftigen Gesprächen darauf, dass du da sauber bleibst in der Formulierung.
Hör mal genau hin. Ihr habt es gesehen, hier an dem kleinen Blitz, der im Ohr war, dieses Zeichen nach halbe Stunde. Wenn ihr es nicht gesehen habt, nochmal zurückscrollen und immer wieder neu gucken. Das ist gut für die Watchtime. Cool für uns wäre auch, und deswegen vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und zugeguckt hast, wenn du das Ding jetzt hier abonnieren würdest und wenn du uns einen Kommentar da lässt, was du vielleicht für die interessanteste Frage gehalten hast oder für die langweiligste oder für das dazwischen. Oder liste doch alle Fragen einfach nochmal unten in den Kommentaren auf. Das wäre doch auch eine super Idee. Marion, herzlichen Dank, dass du da warst. Wie immer hat es mir große Freude gemacht. Tolle Antworten, herzlichen Dank. Und wie immer in der So geht Show hast du die letzten 45 Sekunden zur freien Verfügung. Tu, was immer du möchtest oder sag einfach nur Tschüss. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke dir für die amüsanten Fragen, die echt sehr abwechslungsreich waren und mich sehr zum Schmunzeln gebracht haben teilweise. Und für die Zeit. Danke.